Der Stephen King Podcast.
Thies? Hallo? Warum ist das so dunkel hier? Ich sehe dich gar nicht.
Du, hier hinten bin ich. Hier, komm mal her. Genau, muss ich ein bisschen durchtasten hier durch die ganzen Kinoreihen. So, ja super. Heute machen wir eine reine Kinosendung. Habe ich gedacht, da mache ich einfach mal das Licht aus. Einfach nur Spot auf die Leinwand. Und dann, das passt einfach gut zu unserem Podcast vom letzten Mal. Wir befinden uns übrigens hier bei dem Stephen King Podcast. Erstmal herzlich willkommen wieder bei uns hier. Letztes Mal ging es ja um die Kurzgeschichten von Nachtschicht, ne?
Genau, richtig. Genau. Und wir haben uns jetzt rückblickend betrachtet nochmal überlegt, dass wir uns nochmal einige der Verfilmungen angucken.
Oh ja.
Und es sind einige geworden. Es sind 5 Stück.
5 haben wir gesehen. 5 haben wir geschafft. Es gibt noch mehr, wie wir teilweise auch erst danach herausgefunden haben. Was wir so ein bisschen bedauern, eine Verfilmung ist jetzt nicht dabei. Da sind wir jetzt erst gerade drauf gestoßen. Und zwar ist es im Prinzip ja die
Nachtschichtfolge, die titelgebende Geschichte. Die haben wir dann leider nicht gesehen. Was ein bisschen schade ist, weil uns da die Geschichte besonders gut gefallen hat. Aber nach den 5 Verfilmungen ist es, glaube ich, auch in Ordnung, dass wir keine 6. geguckt haben. Denn diese, was waren das jetzt, ungefähr 7,5 Stunden, ja, das hatte was von Selbstgeißelung.
Das sehe ich auch. Auf jeden Fall. Wir haben eine richtige Tortur an einem Abend auf uns genommen. Da haben wir gleich 3 Verfilmungen an einem Abend uns durchgezogen. Okay, man könnte natürlich sagen, ja, dann ist man bei der letzten vielleicht auch nicht mehr ganz so fit und findet die per se schon blöd. Nee, war tatsächlich nicht so, denn die letzte, die wir dann gesehen haben, war eigentlich dann die beste von denen, die wir gesehen haben.
Was seltsam ist, weil du willst wahrscheinlich auf den Rasenmähermann anspielen.
Nein, will ich gar nicht.
Achso.
An dem Abend haben wir ja gar nicht den Rasenmähermann geguckt.
Ach so.
Sondern an die Süße jetzt, das geht dann schon auch ein bisschen durcheinander. Also wie mit den Kurzgeschichten ja manchmal auch.
Ja.
Die letzte war ja Kinder des Zorns.
Ach ja, richtig.
An dem Abend. Ja. Aber da kommen wir halt später zu, ziemlich im Kern der Sendung kommen wir auf Kinder des Zorns. Zunächst, womit haben wir den Einstieg gemacht, Clemens?
Das habe ich dich eben nochmal gefragt und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wieder zusammenkomme. Wir haben gestartet mit Der Wäschemangler, ne?
Ja, The Mangler. Voll. Der Wäschemangler, diese wunderbare Geschichte, wo ein Wäschemangler sich selbst, also gewissermaßen leben oder lebendig wird und Leute zerfleischt, ne? Also in die Mangel zieht und zerquetscht.
Richtig. Und das war ja auch in der Kurzgeschichte, wenn ich mich an die Podcast-Folge richtig erinnere, da haben wir die kleinen Splatter-Elemente eigentlich ganz schön gefunden. Da wird ja ein Arm abgerissen.
Genau.
Und ne, was wir in King-Kontext immer sehr schön finden, wenn Extremitäten abgerissen werden.
Ja, da muss einfach mal ein bisschen Blut fließen und so, das gehört einfach dazu.
Und ich meine, das war auch in The Mangler, in dem Film war das auch so. Da gab es schöne Splatter-Szenen.
Das auf jeden Fall. Wir fangen mal mit dem Positiven an. Und das Positivste, würde ich sagen, war das Setting des Manglers selbst.
Absolut.
Also da hat es gezischt und gedampft und es war irgendwie cool, diese uralte Maschine, jedenfalls wirkte sie so, die wurde immer in Details gezeigt, immer so leicht im Dunst, im Rahmen von Dampf und so. Und man konnte sich richtig vorstellen, das ist so ein uraltes Ungetüm aus dem 19. Jahrhundert, das immer noch in Betrieb gehalten wird. Und da kann man sich auch vorstellen, dass das, wenn das plötzlich lebendig wird und keinen Bock mehr hat auf uns Menschen, dass das unangenehm werden könnte.
Absolut. Und auf das Setting nochmal, genau, man hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre man so in der Industrialisierung, die Fabrikhallen sind nass, überall ist Nebel. Das war wirklich schön.
Genau, und was ganz toll ist, also erstmal kommen wir erstmal zu den Leuten, die hinter dem Film standen. Wir haben da wieder mal Tobe Hooper. Tobe Hooper ist der Regisseur gewesen und der ja nun bekannt war von verschiedenen Horrorfilmen. Der hatte auch vorher schon mit einer King-Geschichte, glaube ich, was zu tun. Vielleicht verwechsel ich das, weil wir jetzt endlich beim Wäschemangel angelangt sind.
Nee, du hast recht.
Tobe Hooper, doch, das war hier Brennen muss Salem, natürlich.
Ja, richtig.
Der Brennen muss Salem gedreht und dann eben jetzt auch nochmal den Mangler. Und was wir gerade so positiv bewertet haben, entworfen hat diese Maschine halt sein Sohn.
Also die
diese Maschine.
Die Requisite Film, quasi.
Die im Film zu sehen ist, genau.
Ach, Wahnsinn.
Das ist vom William Hooper, der hat das entworfen.
Aber auch, ist das denn auch mechanisch so funktionierend gewesen oder ist das... Bestimmt, ne? Also das war eine richtig mechanische Maschine, die dann auch sich wahrscheinlich am Set bewegt hat.
Richtig, genau. Da konnte man also alles Mögliche laufen lassen so. Und aber ich finde es schon spannend, dass er da eben seinen Sohn dann mit bemüht hat oder mit betraut hat. Genau. Und
Wahnsinn. Da hat er ja kleine Ingenieursfähigkeiten bewiesen.
Ja, genau. So, Das ist das Positive gewesen. ging recht flott, würde ich sagen. Es gab dann auch, sagen wir mal, Kritiken, die uns oder unserer Meinung von diesem Film auch einigermaßen entsprachen. Und zwar Cinema. Cinema ist die größte deutsche Filmzeitschrift, die auch europaweit vertrieben wird, hat damals geschrieben, das Einzige, was The Mangler ansatzweise interessant macht, ist das eindrucksvolle Setdesign der Wäscherei. Das hatten wir schon. Aber natürlich reicht eine gruselige Ausstattung nicht, um die Zuschauer gut anderthalb Stunden lang bei Laune zu halten. Der Rest ist Kragenschmutz. Und somit ist The Mangler nur ein weiterer Sargnagel für den dauerhaft kränkelnden Horrorfilm. Dazu muss man sagen, es ist 95 geschrieben worden. Der Horrorfilm ist ja nicht mehr am Kränkeln. Also richtig. In den 2000er Jahren hat er ja plötzlich zu neuer Blüte gefunden. Also ich glaube, sogar in den späten 90ern ging das schon los mit Scream. Und dann kamen halt die ganzen 2000er Horrorfilme mit, also gerade so diese wo irgendwelche Geister Häuser heimsuchten. So, da habe ich immer so Bilder vor Augen, die dann angeblich auch auf wahren Geschichten beruhen und so. Das war ja dann total in im Horror. Wie gesagt, aber damals hieß es eben ja dauerhaft kränkelnder Horrorfilm. Und das ist ein weiterer Sargnagel. Und da können wir das eigentlich nur bestätigen. Obwohl da ja einige namhafte Leute mitgespielt haben. Zum Beispiel den Chef in dieser Wäscherei.
Wobei man da einmal sagen muss, der Chef in der Wäscherei taucht ja gar nicht in der Geschichte auf.
Achso, ja, von den Unterschieden will ich jetzt gerade.
Achso, okay, dann, okay, ja, gut.
Ja, also, die
wir haben ja alle die Podcast-Folge gehört von den Geschichten im Buch, in der Kurzgeschichtensammlung.
So ist es.
Und jetzt beziehen wir uns dann nur auf die Filme.
Richtig.
Und wenn wir das mal irgendwie für angemessen halten, können wir nochmal auf Unterschiede eingehen. Aber du hast recht, müssen wir jetzt hier nicht
im Detail, dann ist das endlos. Wir wollen die einfach nur, also gerade diesen Film möchte ich auch einfach abqualifizieren.
IMDb tut es übrigens auch mit 4,3 von 10 und das ist schon echt schlecht.
Ach so, ja, okay, ja, genau. Auf jeden Fall, was da eben auffällt, dieser Chef dort, der wird halt gespielt von Ex-Freddy Krueger. Das ist, wer ist denn, Robert Englund?
Ja.
Der hat den gespielt und ein solches Horror-Overacting habe ich selten mal in einem Film gesehen. Also wirklich ganz furchtbar. Dann läuft er auch die ganze Zeit an irgendwelchen Gestellen durch die Gegend. Also man kann sich so vorstellen, wie wenn Forrest Gump seine Krücken nie losgeworden ist an den Beinen, aber sie jetzt am gesamten Körper haben. So ungefähr muss man sich diese Figur vorstellen. Auch das soll wahrscheinlich auch den seelischen Verfall von ihm darstellen. Er ist irgendwie verbunden, er hat eine Verbindung zu dieser Maschine nun und genau, die muss er immer mit Blut füttern.
Genau, sie geben quasi immer so Blutopfer da.
Ja, genau. Ne?
Und ich glaube, er hat auch von seinem Körper ein Stück weit was geopfert und deswegen, er ist jetzt deswegen so.
Läuft er halt so rum.
Genau, aber er hat die Macht.
So, dann, das ist also einmal Robert Englund und dann gibt es noch einen anderen namhaften Schauspieler, Ted Levine. Und Ted Levine, den kennt man als den Buffalo Bill. Nein, es ist kein Western in dem Fall, sondern ein Horrorfilm, nämlich Schweigen der Lämmer. Das ist derjenige, der den Frauen die Haut abzieht und sich daraus ein Kleid fertigt. Was übrigens auch eine schöne Stephen King-Story wäre, wenn nicht zufällig von jemand anders geschrieben worden wäre. Genau. Ja, das waren so die beiden Akteure. Der Ted Levine spielt einen Polizisten und der versucht halt immer ultra coole Sprüche dann auch noch zu bringen. Und das ist irgendwie, und aber auch er overacted ohne Ende. Und man denkt immer so, was soll das denn? Und man versteht auch die Rolle überhaupt nicht, weil er, mal ist er total ernst, dann ist er auch wieder albern und, genau, da gibt's auch noch, das gibt's glaube ich in der Geschichte auch, ne, dass irgendwie so ein Gefrierschrank auch noch irgendwie durchdreht.
Ja, auf jeden Fall tun es auch noch andere Maschinen.
Ja, ne? Und dann ist so ein Kühlschrank oder sowas, da ist dann noch so ein altes Gerät, das wird bei irgendjemandem angeliefert im Film zumindest. Und
so. Oder das war auf einer Schrotthalde, glaube ich, im Buch, in der Geschichte.
Ja.
Und da hat sich ein Kind irgendwie drin reinverlaufen, in Anführungszeichen, der ging nicht mehr auf und ist da, glaube ich, drin gestorben oder so. Irgendwie so war das.
Der größte Witz ist, ich glaube nicht, dass sie sehr viel Mühe verwendet haben, ein vernünftiges Drehbuch zu schreiben. Dennoch würde es mir jetzt nicht gelingen, das Drehbuch, die sehr einfach gestrickte Drehbuch irgendwie auch nur hinlänglich wiederzugeben, weil es wirr ist.
Es war wirklich wirr und ich kann mich nur an so eine witzige Szene erinnern. Da wurde, war eine Frau, war das glaube ich, oder ein Mann, der wurde in der Wäschemangel quasi, ja einmal komplett in die Mangel genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, am Ende hinten halt zusammengefaltet. Und dann gibt es eine Szene, wo der Polizist dann halt vor der Wäscherei ist und dann irgendwie, ja, Close-up auf ihn und im Hintergrund sieht man nur, wie die Krankentransporter dann nur so eine kleine Decke über so den letzten zusammengefalteten Haufen von Leiche daraus schleppen. Genau. Aber wir hatten wirklich ein paar humorvolle Szenen.
Ja.
Ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, weiß ich nicht.
Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, die wollen jetzt auch so ein bisschen mit parodistischen Elementen versehen, aber oftmals haut der Humor dann doch nicht richtig hin. Mhm. Also man weiß, wie du gerade gesagt hast, du wusstest halt nicht, ist das jetzt beabsichtigter Humor oder nicht? Und so sitzt man eigentlich die ganze Zeit vor dem Film, weil vieles, man musste sehr viel lachen, aber ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war in vielen Szenen. Das war wirklich hanebüchen teilweise. Gut, das war so unser Einstieg, so hanebüchener Einstieg mit der Mangler, Will Mangler, 1995 in die Kinos gekommen und was soll ich dazu sagen, es war nicht richtig der Riesenbringer, nicht der Riesenerfolg.
Was hatten wir als nächstes gesehen?
Als nächstes kam dann, da haben wir uns natürlich irgendwie schon auch ein bisschen drauf gefreut, die Regiearbeit von Stephen King.
Ah, wir haben Rea M geguckt.
Ja. Rea M, genau. Rea M, jetzt könnt ihr mal in Buch Nachtschicht blättern und suchen nach der Geschichte Rea M.
Ja, ihr werdet sie wahrscheinlich nicht finden.
Nee, wir haben sie da auch nicht gefunden. Mhm. Kein Wunder, wir haben alles auch nicht danach gesucht. Also Rea M ist halt, hat noch den deutschen Zusatz. Es begann ohne Warnung.
Mhm.
Klingt ja erstmal schon noch spannend. Rea M, was könnte das sein? Es begann ohne Warnung, also irgendwas kommt aus dem Nichts und so. Klingt eigentlich erstmal schon, könnte was Gruseliges werden.
Ja, so klingt es, aber auch das war wieder, ja, eigentlich auch fast wie eine Komödie.
Genau, es ist, zur Erklärung, es ist halt die Verfilmung von Trucks.
Richtig.
Ja, heißt die im Deutschen? Heißt die auch im Deutschen?
Einfach nur Trucks oder Lastwagen, glaube ich.
Lastwagen heißt sie, glaube ich, sogar. Einfach so übersetzt im Deutschen, genau.
Wie dem auch sei. Und ich weiß noch, dass wir, als wir die Geschichte besprochen haben, haben wir gesagt, dass uns die eigentlich ganz gut gefallen hat von der Grundidee und auch, dass man einfach reingeschmissen wird in die Geschichte und dann auch das offene Ende, dass man nicht weiß, ob diese, ja, ich sag mal, diese Übernahme der Maschinen auch global geschieht. Und das ist im Film ja ganz anders. Da wurde ja versucht, das noch mit Hintergrundinformationen zu füttern. Da kam mir, glaube ich, der Komet Rea M. Ne? Streift ja irgendwie die Erde und daher lehnen sich jetzt die Maschinen auf.
Er ist nicht Reha, sondern Rea.
Rea.
Genau, Rea M, genau. Ja, und da kommt auch erstmal so ein Text. Das heißt, man sieht irgendwie so eine Weltraumszene, irgendwie so eine Art Kometen. Und dazu ist dann erstmal ganz viel Text zu lesen, der übrigens, sag ich mal, vom Styling her, doch ein bisschen entfernt ist von den Star Wars Einblendungen zu Anfang. Also sieht aus wie mit einer normalen, damals handelsüblichen Computertastatur auf den Schirm gehauen. Also nicht sehr viel Mühe gegeben für diesen Text, der sieht einfach scheiße aus. So, und das ist der Einstieg in diesen Film. Und dann wird erstmal gezeigt, wie dann verschiedene Maschinen plötzlich eigene Leben entwickeln. Also ob das nun irgendwie eine Fleischschneidemaschine ist oder ich weiß gar nicht, was da alles gibt, ein Rasenmäher.
Genau, so eine Vorgartensplatter-Szene gab es im Rasenmäher. Ja.
Genau, also verschiedene Maschinen drehen dann durch. Dennoch bewegen wir uns dann ziemlich bald hin zum Truckstop.
Ja, der ja auch in der Geschichte der Hauptschauplatz ist. Und ja, da gab es eigentlich vereinzelt immer mal ganz gute Phasen, fand ich tatsächlich. Aber ich kann dir gar nicht sagen, was mir da am Ende nicht gut gefallen hat. Das ist irgendwie das Gesamtpaket.
Er baut keine Spannung auf. Also er schafft es, unser guter Regisseur, Stephen King, der also unglaubliche Spannungsromane auch zu dem Zeitpunkt schon geschrieben hatte. Ich weiß gar nicht, wann ist der Film? 86, 87 oder sowas?
Mitte
80er. Und da muss ich sagen, da erwartet man einfach, dass der einfach dieses 1x1 des Spannungsaufbaus beherrscht.
Aber vielleicht ist das Schreiben und Drehbuchschreiben, also Buchschreiben und Drehbuchschreiben nochmal unterschiedlich?
Ja.
Ich meine, du kennst dich da ja am besten.
Genau, tatsächlich, ich bin an derselben Stelle ein bisschen gescheitert an meinem Film, den ich mal gedreht habe, wo alle das Drehbuch abgefeiert haben. Ja, oh, toll und so. Und ich wollte es natürlich auch selbst verfilmen und so. Ich glaube, dramaturgisch als Anleiter für die Schauspieler und auch für alles andere am Set war ich dann doch nicht der Richtige. Also ich schreibe gerne, ich lasse mir gute Storys aus oder einfallen, genau wie Stephen King halt, aber nee, das Drehen selbst war dann nicht so doll. Also, okay, muss ich einfach so sagen.
Das von 86 ist der übrigens.
Von 86, genau. Und da spielt wieder mal jemand aus einer Familie mit, die uns schon begegnet ist. Und zwar haben wir schon Martin Sheen gehabt. Ich glaube sogar, haben wir den sogar in zwei?
In Dead Zone hatten wir ihn und wir hatten ihn noch in dem anderen Kurzgeschichte.
Und der begegnet uns noch, glaube ich.
Ja.
Der begegnet uns noch. Ich weiß noch nicht genau wo, aber wir werden sehen.
Wir kriegen das raus.
So, der gute Martin Sheen ist nämlich der Vater des Hauptdarstellers aus Rare M. Und zwar Emilio Estevez. So, und jetzt geht es los mit dieser ganzen Estevez-Familie. Also ich glaube, Estevez hatte ich früher immer so verstanden, dass Estevez der Mädchenname der Mutter von Emilio und Carlos Estevez ist. Carlos Estevez wiederum kennen wir eher als Charlie Sheen. So, und ich dachte immer, dass die beiden sich, oder der Emilio Estevez sich eher auf den Mädchennamen seiner Mutter eben gestürzt hat, um nicht diesen Bonus von Anfang an zu haben, er sei ja der Sohn von Martin Sheen. So habe ich es mal verstanden.
Okay.
Jetzt habe ich aber neulich irgendwie was ganz anderes darüber gelesen. Ich glaube sogar in diesem Stephen King Filmbuch, dass Estevez eigentlich sogar sein Familienname ist.
Okay.
Und nicht Sheen. So, aber lese das lieber selbst nochmal nach. Ist mir eigentlich Banane.
Wie das auf jeden Fall hat Emilio dann gesagt, Rea M., das ist mein Durchbruch.
Jo.
Ja. Ja. Und ja, ich weiß nicht, hat er es damit geschafft? War das sein erster Film?
Nein. Er hatte vorher schon einen Film und nachher, also nee, seine wichtigsten Rollen, würde ich sagen, hat er nachher in diesen Young Guns Filmen gemacht. Das waren so, da waren so die ganzen jungen Stars mit, wie heißt er, Kiefer Sutherland und so spielte da mit und noch diverse andere, die damals gerade relativ populär waren und gerade bei den jungen Kinozuschauern populär waren. Die spielten alle in den beiden Young Guns Filmen mit. Das ist eine Story, da geht es um Billy the Kid in Wilden Westen.
Ah, okay.
So, und haben sie wirklich sehr moderne Western gemacht und man dachte schon, ah, jetzt wird vielleicht der Western wieder belebt. Das gelang immer nur punktuell. Also, das zum Beispiel im Gegensatz zum Horrorfilm, man hat es nie geschafft, den Western wieder so zu beleben, dass man sagt, oh, jetzt kommt wieder eine ganze Reihe von Western in die Kinos. Mhm. Das ist nie gelungen, seit den frühen 70ern, würde ich sagen, hat das nicht geklappt. Es gab immer mal, aber dafür irgendwann gute Western. So, und die Young Guns, würde ich schon sagen, gehören dazu, sind sehr modern gefilmt und da spielt halt Emilio Estevez eben den Billy the Kid. Die anderen Schauspieler, da war noch einer dabei, der ist, glaube ich, der spielt da seinen Chef irgendwie auf dem Truckstop, der soll noch irgendwie relativ populär sein. Ich habe dessen Namen vergessen, deswegen ist er wohl doch nicht so populär, wie ich dachte. Und,
so, ja, wenn du einen Schauspielernamen vergisst, dann ist er wirklich eigentlich nicht so bedeutsam.
Okay, auf jeden Fall ist der Film, er zieht sich halt. Er zieht sich, ihm fällt dann so nach der Hälfte ungefähr, fällt ihm einfach auch nichts Neues mehr ein.
Und dann gibt's auch so total abstruse Szenen, wo dann auf einmal dieses Militär-MG-Geschütz angefahren kommt.
Genau.
Ja, und dann haben sie diese Raketenwerfer, benutzen ihn aber eigentlich nicht immer und schießen immer vereins, immer
eins. Was war da denn noch? Da war da auch eine völlig absurde Szene, wo wir noch gedacht haben, so, damit hätten sie doch jetzt irgendwie was Wichtiges auch zu schießen können.
Ja, genau, da hat irgendwann, ist natürlich, sie sind in diesem Diner, an dieser Tankstelle gefangen und er ist natürlich ein Waffennarr und hat diverse Munitionsvorräte, unter anderem einen Raketenwerfer.
Richtig.
Und der wird nur punktuell eingesetzt, wenn sie mal scheinbar Lust haben. Dann wird mal der Raketenwerfer rausgeholt, dann wird mal ein Truck abgeschossen, wird er wieder weggelegt, dann wird eine halbe Stunde später wieder rausgeholt. Also weiß ich nicht. Also über Sinn und Unsinn braucht man sich da, glaube ich, nicht groß unterhalten.
Nee. Was schön war, war das Design von dem einen LKW, denn er hatte so eine Art Clowns-Gesicht.
Mhm.
Und Clowns werden uns ja sowieso bei Stephen King nochmal begegnen. Ich sag nicht, bei welchem Buch. Das müsst ihr selbst herausfinden. Genau. Auf jeden Fall, der sah irgendwie ganz cool aus. Das sollte so ein Transportlaster sein für Kinderspielzeug. So auf der Seite steht sowas ähnliches wie Toys R Us, also in Anlehnung daran, auch, jedenfalls auch designmäßig, irgendwie so ein Spielzeugwarenhauskette. So.
Ja.
Genau, auf jeden Fall, den fand ich noch ganz geckig. So. Der ist, glaube ich, auch, damit ist auch dieser Film sehr beworben worden, einfach mit der Schnauze von diesem LKW, weil die einfach schon irgendwie originell gestaltet war.
Ja.
Insgesamt aber, wie gesagt, plätschert der Film echt dahin. Und man muss, das ist so ein Durchhaltefilm, man sagt so, ja, punktuell ganz nette Sachen, aber insgesamt kommt zum Punkt und bitte auch zum Ende bald.
Genau, und ich muss auch sagen, ich finde die Geschichte mit dem Kometen, finde ich jetzt irgendwie, das macht die Sache nicht besser. ja, dass sie versucht haben, das Ganze zu begründen. Und was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich vorher immer nur gehört habe, dass Rea M. so unfassbar scheiße gewesen sein soll oder sein soll. Und dann, als wir den angefangen haben, hat er mich erstmal bekommen. Der hat echt ein paar Lacher, dann hast du, dann geht diese Klappbrücke hoch und dann rutschen die Autos weg und denkst du, okay, fängt eigentlich ganz spaßig an.
Total.
Aber dann nach den ersten 20 Minuten oder so, ja, zieht er sich wirklich.
Ja, also, wobei er ist nicht so schlecht, wie er heute geredet wird.
Finde ich auch.
Also, man kann ihn sich mal ansehen und gerade wenn man Stephen King-Fan ist, gehört er natürlich einfach dazu. Den muss man mal gesehen haben, weil es seine einzige echte große Regiearbeit gewesen ist. Er kam wohl dann selbst zu dem Schluss, dass das nicht gerade sein Ding ist, Filme zu drehen und hat sich dann wieder mehr auf Bücher gestürzt und davon profitieren wir heute auch viel, viel mehr. Ja, das war Rea. Ich wollte eben noch was sagen oder vielleicht komme ich später nochmal drauf.
Ja.
Gut, so, das war also Rea M. Und als krönender Abschluss, würde ich sogar tatsächlich so sehen an dem Abend, haben wir uns dann Kinder des Zorns vorgenommen.
Richtig. Und da habe ich ja große Hoffnung reingesteckt, weil ich die Kurzgeschichte großartig finde. Und der Film war eigentlich auch nicht schlecht.
Also ich würde sagen, so eine gute Stunde ist der richtig klasse, also Stunde 10, würde ich sagen, hält der echt ein tolles Niveau und das ist wirklich schaurig teilweise. Und diese Kinder, ich hatte das schon mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich halt Kinder in Horrorfilmen per se fast immer gruselig finde. Ich glaube, das war ja damals im Zusammenhang mit Shining und ja, wenn da irgendwie, da war es ja so, da stehen dann mal zwei Zwillinge auf dem Flur und die brauchen dann nur zu stehen und ich finde es unheimlich.
Und jetzt tun sie sogar was.
Und jetzt tun sie auch noch was, genau. Die sind halt alle, wer die Geschichte nicht mehr, das ist ja Children of the Corn, da haben sie das deutsche Wortspiel dann Kinder des Zorns draus gemacht. Gut, kann man so machen. Kinder des Mais, so heißt die Story, glaube ich, auf Deutsch. Ist egal, es spielt also in so einer Landschaft mit ganz viel Maisfeldern und um ein paar Jugendliche, die religiös verbrämt die ganzen Erwachsenen abgeschlachtet haben, nun da unter sich sind und so ein Höchstalter haben, wo sie dann auch sich selbst auch opfern und auch bereitwillig opfern, weil eben ältere Leute dort nicht zugelassen sind. Nun kommen da halt ältere Leute hin, gespielt von, jetzt haben wir eine Science-Fiction-Ikone tatsächlich dabei, und zwar Linda Hamilton. Ja, ich lasse euch kurz Zeit. Linda Hamilton, wer war das denn jetzt wieder? Ja, Linda Hamilton, die kennt man aus. 1984, Terminator. Und natürlich dann 1991 war das, glaube ich, Fortsetzung. Witzig, heißt dann Terminator 2. Genau, in Terminator 2 spielt sie jeweils Sarah Connor. Sarah, also nicht die Schlagersängerin oder Popsängerin, sondern eben, ich glaube, daran angelehnt ist tatsächlich der Künstlername von der deutschen Sängerin Sarah Connor. Die Sarah Connor ist halt die Mutter von John Connor und John Connor soll später dann die Menschheit retten gegen Maschinen. So, jetzt wären wir fast wieder bei Rea M. So. Aber nee, tatsächlich ist es so. Das war also Linda Hamilton und ihr Co-Star Horton, Peter Horton, glaube ich, heißt der. Oder ist Peter Horton der Schlagersänger? Ich kriege die immer durcheinander. Also ich meine Horton heißt der, aber ich weiß nicht, ob Peter. Der spielt ihren Partner und die beiden sind halt unterwegs. In der Landschaft so und wie gesagt, der Film weiß zu unterhalten, ganz lange.
Die, ich habe jetzt die Namen von den Kinderanführern nicht mehr, das waren ja auch so biblisch angelehnte Namen.
Malachi
und Isaac. Isaac, genau. Ja. Großartig besetzt, oder?
Total,
super. Also wirklich hervorragende Kinderschauspieler oder jugendliche Schauspieler, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, sind die nochmal in Erscheinung getreten?
Nein.
Okay. so gut waren sie denn scheinbar auch nicht. Ja,
naja, nein, die waren schon gut. Naja, sie haben halt sehr spezielle Gesichter.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz schwierig für die dann nochmal ganz andere Rollen zu finden.
Ja.
Aber die Filme, die waren im Kino jetzt, oder der Film war jetzt im Kino nicht der Riesenerfolg, aber er wusste dann auf Video nachher die Leute zu begeistern. Das war ja so die 80er Jahre, ist ja das Videojahrzehnt, wo eben ganz, ganz viele Leute dann aus den Videotheken Filme ausgeliehen haben und war halt so erfolgreich, dass er, jetzt lass mich lügen, es auf 8 oder 9 Fortsetzungen
gebracht hat. Also unfassbar viel.
Genau. Und also unglaublich viele Filme, das hieß dann einfach nur Kinder des Zorns 2, 3 und so weiter. Dann machen wir The Beginning, sowas gibt's immer übrigens. In Horrorreihen heißt immer ein Teil irgendwann The Beginning. der ist dann immer zeitlich vor der Story des ersten Films. Warum auch immer, weil ich sag mir immer, der kann eigentlich nicht viel Neues bieten. Also, weil man ja eigentlich das das Ergebnis dieses Films ja schon kennt, weil man ja den ersten Film gesehen hat.
Ich weiß auch gar nicht, ob, meinst du, es gibt da rein, okay, jetzt kann man, könnt ihr in die Kommentarsektion knallen, ob es Beginning-Teile gibt, die deutlich erfolgreicher sind als die Vorgängerfilme. Weiß nicht, vielleicht, ich weiß gar nicht, Texas Chainsaw Massacre hat es doch auch, meine ich.
Vielleicht gibt es auch ein The Beginning.
Batman Begins gibt es auch.
Ja, das ist aber was anderes.
Aber das war auch chronologisch als erstes, ne? Von der Dreierreihe, ne?
Von der Dreierreihe, Begins, richtig, genau. Und, ja. Genau. Aber das ist ja wirklich, weil sie da gesagt haben, wir wollen jetzt ein neues Franchise mit Batman eröffnen. Ja, ja. Das heißt, wieder, also wirklich auch ein Franchise in dem Sinne, dass wir von Anfang an so planen, dass der Batman-Darsteller auch gleich bleibt. Das war ja in den Filmen vorher, in den 90er Jahren nicht unbedingt der Fall. Da hatten wir eben zweimal Michael Keaton, da hatten wir sogar nachher noch George Clooney, ganz gruselig, ganz schlecht übrigens als Batman. Und so sehr ich George Clooney sonst schätze, aber als Batman totaler Flop. Val Kilmer spielte ihn und so. Und dann kam halt, wie heißt denn der gute noch, Christian Bale, und der hat halt zusammen mit dem Regisseur Christopher Nolan, halt, die haben wirklich was ganz Tolles geschaffen mit diesen drei Filmen.
Ja, muss ich auch sagen.
Genau. Jetzt sind wir bei Batman gelandet.
Genau, machen wir nicht. Aber jetzt, wo wir eh gerade off-topic sind, genau, werde ich ganz kurz sagen, ja, dass die Sängerin sagt, es bestehe kein Zusammenhang mit der gleichnamigen weiblichen Hauptfigur im Film Terminator. So viel nochmal zu Sarah Connor. Steht auf Wikipedia. Also der Name kommt nicht.
Okay, wann ist die aufgekommen? Also mich würde mal interessieren, wie schafft man das denn?
2001 bis 2003, kommerzieller Durchbruch.
Wie schafft man das denn?
Let's get back to
diese Filme, die wirklich ikonisch gewesen sind, auszublenden, wenn man sich seinen Künstlernamen sucht. Also muss ich schon sagen, weiß ich nicht, klingt schon für mich ein bisschen komisch, dann ausgerechnet zufällig Sarah Connor zu heißen, weil man genau weiß, Sarah Connor ist halt eine der Filmgestalten der letzten 40 Jahre. Aber gut, ich glaube das mal. Mhm.
Und so viel habe ich mich auch nicht mit Sarah Connor beschäftigt.
Nee, tatsächlich. Wobei, witzigerweise, wo wir schon bei Maschinen sind, die hat dann ja den Titelsong gesungen zu Robots.
Ja?
Ja, From Hero to Zero. Nee, andersrum, From Zero to Hero. Zero to Hero.
Je nachdem, ich weiß nicht, worum der Film geht. Aber es geht. Wir können beides sein.
Ich glaube, From Zero to Hero, genau. Ja, von Null zum Helden, ja, so. Das ergibt mehr Sinn. Genau. Und da hat es jetzt also nochmal mit Robotern zu tun, genau wie im Terminal.
Und nochmal, um auf Children of the Corn, Kinder des Zorns zurückzukommen. Was uns ja nachher nicht so gut gefallen hat, ist, okay, der Film ist halt auch schon alt, da gab es doch die Animation.
Klar. Jetzt kommen wir nämlich zu den letzten 20 Minuten.
Genau, die letzten 20 Minuten, wo der Maisgott auftaucht. Obwohl man sieht ihn gar nicht, ne?
Nein. Aber man sieht halt die unglaublich schlechten Feuersäulen, schlecht animierten Feuersäulen, die, Entschuldigung, es ist tatsächlich, das erkennt man richtig, die sind auf das Filmmaterial raufgemalt worden. Das ist eine Technik, die hatte man eigentlich zu dem Zeitpunkt schon überhaupt nicht mehr verwendet. Richtig gut gemacht. Gibt es solche Effekte in im allerersten Indiana Jones Film zum Beispiel, da haben sie auch sowas mit rein gemacht, aber da haben sie das eben noch kombiniert mit anderen Videoeffekten. Hier haben sie einfach nur so eine Säule nochmal raufgekritzelt in grünlichem Schimmerschein, so ganz komisch. Und dann denkst du, oh, Alter, ist das schlecht. Und das reißt einen wirklich in dem Moment völlig aus der Handlung raus.
Ja, wir haben den Film geguckt und dachten, ja, der fesselt, der ist nicht schlecht. Ja. Und auf einmal kommen wir zu diesen Szenen. Wir haben uns nur angeguckt und dachten, huch.
Das kann nicht der Ernst sein. Ja,
was passiert hier gerade?
Ja, total. Das sah aus wie, Daffy Duck trifft den Feuerteufel. Und,
ja, das war wirklich gruselig.
Nee, und das ist halt so schade. Weil damit hat der Film echt bei uns absolut verloren.
Und das ist auch das, was im Kopf bleibt.
Genau. Atmosphärisch war er echt gut. Also wirklich. Ja. Tolle Story, es war wirklich unheimlich, dass auch, ich glaube, so ein paar Kinder wollen da ja auch aussteigen irgendwie.
Ja.
Und auch die waren gut besetzt und auch die Besetzung stimmte, es war echt gut und na gut, okay, das war also Kinder des Zorns.
Und es war an dem Abend eigentlich nochmal das Highlight zum Ende, ne?
Das war auf jeden Fall der beste der drei Filme, die wir bisher besprochen haben. Ich glaube, es bleibt tatsächlich jetzt auch von den Filmen, die wir gesehen haben, der beste. Gucken wir gleich mal.
Dann
hatten wir da ja auch unterschiedlicher Meinung.
Genau. Und grundsätzlich würde uns tatsächlich mal interessieren, welche Filme ihr da tatsächlich schon gesehen habt.
Genau.
Und schreibt das sehr gerne mal in die Kommentarspalte, was euch da so gefallen hat und was euch auch gar nicht gefallen hat, ob ihr unsere Meinung teilt oder ob ihr meint, wir haben gar keine Ahnung. Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Und dann haben wir auf jeden Fall noch nicht den Hals voll gekriegt und haben uns nochmal getroffen und haben uns nochmal zwei Filme vorgenommen.
Richtig.
Und zwar war das einmal der Rasenmähermann, den haben wir, glaube ich, als letztes gesehen. Und davor haben...
Manchmal kommen sie wieder.
Manchmal kommen sie wieder.
Genau. Auch davon gibt es natürlich einen zweiten Teil. Aber wir haben uns nur dem ersten begnügt. Manchmal kommen sie wieder. Ein Streifen von 92, wenn mich nicht alles täuscht. Es geht in
91.
Der 91. Es geht um einen Lehrer, natürlich mal wieder. Das ist auch so in der Kurzgeschichte gewesen, glaube ich.
Ja.
Gut. Ich guck dir lieber nochmal Fragen Clemens an, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Genau. Und der hat Schwierigkeiten.
Ja, zu Impulskontrolle. Sie hatte ein paar Schwierigkeiten.
Ich meine, mit Jugendlichen gehabt.
Ach so, ja, okay.
Kindern. So, ja, also ja. Es gibt so eine Vorgeschichte mit irgendeiner Gang, Jugendgang, und die kehren nun halt wieder. Deswegen heißt es halt auch, manchmal kommen sie wieder. Und er ist jetzt Lehrer an einer Schule, ist da wieder in den Ort zurückgezogen, wo er als Kind aufgewachsen ist. Ob das nun die beste Idee ist, haben wir uns schon während des Films gefragt, nach dem, was da passiert ist, sei dahingestellt. Da ist halt sein Bruder damals umgekommen. Und zwar durch Verschulden von so ein paar Jugendlichen. Die sind allerdings auch alle zu Tode gekommen. Und die kommen jetzt wieder. Die ersetzen Schüler in seiner Klasse. In der Klasse des Lehrers. Und die sind, also man muss sich die so vorstellen, wie so eine Ted Gang aus den 50er, 60er Jahren, schön mit so einer Schmalztolle.
So Rockabilly.
Ja, genau, Rockabilly-Szene, so sehen die aus und fahren auch mit so einem entsprechenden Auto rum. Mit
Flammen.
Ja, genau, so Flammen drauf gemalt sind die, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Und die fangen dann an, halt den Lehrer zu drangsalieren.
Tut mir leid, weil ich die gerade wieder voll vor Augen habe. Es ist wieder, er ist halt Highschool-Lehrer, die sind, weiß ich nicht, 16. Und dann werden diese Schüler halt von, weiß ich nicht, 23-jährigen Schauspielern besetzt, wo du halt mit Vollbart, wo du halt denkst, okay, das passt halt gar nicht.
Ja, die brauchen teilweise noch nicht mal einen Vollbart zu haben, sondern die waren einfach zu alt, um Schüler darzustellen.
Ja.
Und gleich der erste, glaube ich, der in der Klasse im Bild war.
Ja, dann denkst du, okay, stopp, ist der 25.
So, okay, ist das jetzt ein Kollege von ihm, der da sitzt oder so? Also nicht viel jünger als der Lehrer selbst. Ja. Total krass. Und das machen leider die Amis viel zu häufig. Ja. Dass sie also gerade Schülerrollen mit viel zu alten Leuten besetzen. Witzigerweise, das ist mir damals schon bei Carrie aufgefallen, auch John Travolta zum Beispiel damals, als dieser Freund von dem Mädel, von dem zickigen Mädel, ist eigentlich für die Rolle auch zu alt gewesen.
Absolut.
Ne? Egal, das machen die Amis, wie gesagt, immer wieder gerne. Und ich weiß gar nicht, wie viel man von der Story jetzt noch erzählen muss, kann.
Das hat sich auch gezogen.
Ja, die Grundidee mit dem Tunnel und dem Zug war halt ganz cool. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das in der Geschichte aufgebaut war.
Nee,
ja.
Das spielt kein Zug.
Nee, Rolle. Ne, genau. Und also in diesem Film ist es halt so, dass in einem Tunnel, der eigentlich für Eisenbahn zugelassen ist, da werden die beiden Jungs, also der Lehrer in Kinderjahren und mit seinem etwas älteren Bruder, die werden da halt aufgehalten von diesen vier Jugendlichen mittels dessen Auto. Die fahren, kürzen den oder schneiden denen den Weg ab und so sitzen also auch im Tunnel auf den Schienen, stehen sie mit ihrem Auto und wollen dann Geld von den Jungs.
Ja.
Und die haben natürlich nichts dabei und wollen auch nichts rausrücken. Und der Größere belegt sich also richtig mit denen an und wird von den Jugendlichen ermordet.
Ja.
Dann kündigt sich der Zug an. Und natürlich muss ja kommen, also hallo, wenn wir die Schienen sehen, dann wissen wir, da kommt auch ein Zug. Das ist so ein bisschen die Szenerie fast wie in Stand By Me, zu dem wir später noch irgendwann kommen werden. Gar nicht mehr so lange hin, glaube ich. Also eben auch so Eisenbahngleise und so ein bisschen abgeschieden, gleich neben so einem kleinen Ort. Ist das auch Castle Rock eigentlich?
Ich glaube nicht.
Nee, ne? Das ist irgendwie ein nicht weiter richtiger Ort.
Genau, ist nur Ort.
Gut, okay. Wollen wir nochmal sicher gehen.
Nee.
Ja, und die Jugendlichen springen dann alle schnell ins Auto, haben aber den Schlüssel verloren dafür, können den also nicht starten und nur dem kleinen Jungen, den wir als erwachsenen Lehrer zunächst kennengelernt haben, der rennt also mit dem Schlüssel des Autos, haut er halt ab. Und die vier Jugendlichen von damals, die kommen dann auch noch um.
Richtig.
Vermeintlich. Denn es sterben nur drei, Und die sind dann auch diejenigen, die wiederkommen. Einer ist nämlich da doch dem, oder hat dem Tod ein Schnippchen
geschlagen,
ja. Geschlagen und ist also davon gekommen. Und der ist dann tatsächlich auch in dem Alter, wie der Lehrer ungefähr nachher ist. Der taucht auch auf. Übrigens wird der wiederum gespielt, also wieder mal bei meinem Filmthema, von einer Figur, ich glaube, Emmett Walsh. Auf jeden Fall spielte der in Blade Runner mit dem totalen Science-Fiction-Klassiker mit Harrison Ford und von Ridley Scott. Genau, da spielt er eine ganz entscheidende Rolle und jetzt haben wir 10 Jahre später ungefähr. Man sieht auch, die 10 Jahre sind bei ihm auch nicht richtig spurlos vorübergegangen. Also er wird schon sehr ausgezehrt und alt. Und aber der hat halt überlebt und die Jugendlichen, die versuchen nun jagen dem Lehrer nun Angst ein, der Familie Angst ein, die sind mit dem Auto hinter dem Sohn vom Lehrer her und und jetzt kommen wir zu den Unwägbarkeiten des Films. Denn wir wissen nicht, warum dieses Auto mal zu sehen ist von den Umstehenden und dann wieder plötzlich nicht.
Richtig, weil es gab so eine Szene, wo ein Schüler auf dem Fahrrad von diesem Auto verfolgt wird und dann wird diese Szene aus einer Perspektive von Außenstehenden gezeigt. Dann sieht man nur, wie der Junge total panisch eine Straße längs fährt, aber dieses Auto nicht zu sehen ist.
Stattdessen sieht man in etwas weiterer Entfernung nur das Auto des Lehrers, der halt hinter diesem Flammenauto herfährt.
Hat die Bewandtnis, dann wird ihn nachher, weil der Junge fährt dann Abhang runter und kommt zu Tode und alle denken, der Lehrer sei der Mörder, weil natürlich das Auto nicht gesehen wurde.
Genau, so. Allerdings gibt es dann andere Szenen, wo andere dann eben dieses Auto beobachtet haben.
Ja, das ist total inkonsistent und...
Inkonsistent ist auch ein schönes Wort. Inkonsequent wahrscheinlich. Inkonsistent, was ist das denn?
Kann das nicht sein, kann...
Also inkontinent kenne ich noch.
Ach so. Aber ich glaube, inkonsistent kann man sagen. Das ist in der konsequent, inkonsequent. In der Konsequenz der Leute, schreibt auch das bitte in die Kommentare, ob das Wort inkonsistent
gibt. Gibt es das? Gibt es das Wort inkonsistent?
Das gibt es und ob es auch in dem Kontext Sinn macht.
So, ja. Genau, das ist toll.
Ich brauche Zuspruch, ich glaube schon.
Genau.
Ja. So. Na, whatever.
Also, okay, weil, was man auf jeden Fall sagen kann, es ist inkonsequent, die Darstellung des Autos. So. Und man weiß halt nicht genau, kann man es sehen, kann man es nicht sehen, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Deswegen. Darüber denkt man dann halt auch nachher ein bisschen nach immer bei dem Film. Und deswegen ist er nicht ganz logisch, leider.
Ich bin ja davon ab, Filmfehler zu suchen. Aber wenn die einem wirklich so auf dem Silbertablett präsentiert werden, denkt man so, muss eigentlich jemandem aufgefallen sein.
Ja, vor allem, es war so unnötig.
Ja.
Man hätte ja von Anfang an sagen können, alle sehen das Auto. Oder eben dann eben konsequent dabei bleiben können, dass nur die Leute, die drangsaliert werden von dem Auto, verfolgt werden oder sowas, dass nur die das sehen. Und dann hätte ich aber auch in den Szenen immer wieder gezeigt, wie meinetwegen der Junge alleine vor eine Straße längs rennt, sich immer wieder umguckt und hinter ihm ist halt kein Auto und so. Und das auch von Umstehenden gezeigt wird, die sich wundern, wieso rennt der denn so schnell?
Genau, das wurde dann auch nicht, wurde nur einmal gezeigt und dann auch nie wieder in Szene gesetzt. Das war das nicht schön
nö,
gemacht.
Nö, das verpuffte. Ja. Eigentlich eine schöne Idee,
ja.
Aber funktioniert. Wie endet das ganze
Desaster? Was auch schön gedacht war, aber auch wieder nicht konsequent umgesetzt wurde, ist ja auch, dass manchmal die Wiederkehrer, sag ich mal, ja dann so Zombie-Visagen hatten.
Stimmt.
Kannst du dich auch daran erinnern?
Ja, in dem Auto.
Genau, dann zählen sie einen Schüler ins Auto, der eigentlich auch so ein Rowdy ist, der sich dann aber auch Angst vor dem bekommt, vor den Neuen in der Klasse, und dann zum Lehrer geht und sagt, ey, ich habe gehört, die haben irgendwas vor, und dann wollen sie sich an ihm rächen und zählen ihn in ihr Geisterauto. Und dann gibt's halt so eine Szene, wo denn ihre Gesichter nicht mehr menschlich sind, sondern so Zombie-Gesichter werden. Wo ihr dacht, okay, krass, kommt in der Geschichte nicht vor, aber ein geiler Effekt. Und dann kommt das noch einmal vor, als sie in das Haus gehen vom Lehrer und der Familie. Aber dann haben das wieder nicht alle.
Nee, nur der Anführer.
Nur der Anführer hat ein Zombie-Gesicht, wo wir auch denken, warum lassen die da jetzt nicht einfach 4 Zombies
oder 3
Zombies?
Schminke war ausgegangen, ist meine Theorie. Die hatten keine Schminke mehr jetzt in der Szene. Ja. Und deswegen hatten sie nur noch für einen die Möglichkeit, den zum Zombie zu machen.
Auch total schade, weil das wäre dann nochmal schön wirksam gewesen, aber...
Naja, es ist so, es ist jetzt auch eben nicht so der absolute Filmklassiker.
Nein.
Würde ich sagen, wenn der irgendwo mal im Fernsehen im Spätprogramm läuft und man ist sowieso leicht am Einschlummern, guckt ihn euch an. Es ist nicht die totale Zeitverschwendung, aber auch, wie gesagt, kein Muss.
War auch nicht schlimm, wenn man dabei einnickt.
Genau. So. Und dann kommen wir zu einem, ich glaube, von den 5 Filmen fast dem erfolgreichsten.
Der Rasenmähermann.
Der Rasenmähermann. Und da gucken wir uns erstmal gleich zu Anfang erstmal die Besetzung an. Hallo, Mr. Bond. James Bond, also der Mann. Man nennt ihn Mann, Rasenmäher-Mann. Und der spielt da mit, Pierce Brosnan. 2 Jahre bevor er in GoldenEye dann zu Bond wird. So, der spielt also mit, er spielt nicht den Rasenmäher-Mann, muss man dazu sagen.
Man muss sagen, dass der Film nichts mit der Geschichte zu tun hat. Also mit der Kurzgeschichte.
Es kommt ein Rasenmäher drin vor und es kommt ein Mann, der den
bedient.
Rasen mäht. Also was willst du denn mehr?
Aber ansonsten hat, wie ich, der Plot nichts mehr damit zu tun. Stephen King hat auch dagegen geklagt. Die haben, ich weiß gar nicht, wer die Produktionsfirma ist. War das...
Auch nochmal die Laurenti ist, oder nee, das war, glaube ich, manchmal kommen sie wieder.
Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat diese Person oder diese Firma hat sich die Rechte an der Kurzgeschichte gesichert. Und dann haben sie irgendwann das so verfilmt, wie sie es nun mal jetzt verfilmt haben. Und King hat gesagt, das hat nichts mehr mit meiner Geschichte zu tun und hat auch geklagt, dass sie nicht mehr mit seinem Namen dafür werben dürfen. Hat aber scheinbar verloren, weil es war immer noch geschrieben nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. Ja, aber es ist eigentlich ein absoluter Science-Fiction-Thriller. Es geht um Virtual Reality. Ja, also hat mit dem Ursprung nichts mehr zu tun, aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Genau, also da ist mal wieder, oder da ist so ein Phänomen aufgetreten. Die haben dieses mit dem Rasenmäher, haben sie wirklich nur als kleinen Aufhänger gehabt. Die haben also ganz kurz und zur Erklärung, da gibt es also einen sehr debilen Menschen in dieser Geschichte, der wird Auf jeden Fall, der mäht halt, ach, Jeff Fahey, genau. Der mäht immer den Rasen von etwas reicheren Leuten, hat nicht viel in der Birne und das wird auch von einigen Leuten ausgenutzt und so. Und insofern haben wir da also unseren Rasenmähermann. Das ist die Verbindung zur Kurzgeschichte. Nachher taucht er auch nochmal auf, also so ein Rasenmäher dreht nachher auch nochmal durch und damit wird noch jemand umgebracht im Laufe der Geschichte. Ist aber jetzt wirklich nicht das zentrale Thema des Films.
Nee, Pierce Brosnan ist ein Wissenschaftler und er arbeitet, er möchte, glaube ich, so die Denkkapazitäten, das Gehirn möchte optimieren und das mittels Virtual Reality, VR, und hat das zuerst an Affen getestet und da hat er Fortschritte erzielt, aber dann wird er geschasst aus seiner Firma und sagt, das ist alles noch nicht reif, das ist zu gefährlich und er kann es gar nicht fassen. Er meint, ich bin so weit, ich mache da jetzt privat weiter, das ist ja ganz klar.
Ja, ich glaube, da ist auch irgendwie sein Affe zu Anfang ausgebrochen so.
Genau.
Und der macht irgendwas Böses. So.
Ja, genau, deswegen meinen die, okay, stopp, bis hier und nicht weiter.
Ja, und er selbst ja auch. Also er sagt, dass, dafür ist es eigentlich auch noch nicht ausgelegt, so weit sind wir halt noch nicht. So, und er darf halt nicht weiterarbeiten, aber er hätte es auch in anderer Form sonst gemacht. Er ist halt in abgespeckter Version eigentlich gemacht. So. Mhm. Und jetzt kommt es aber dazu, dass der Rasenmähermann, Jeff Fahey, dass der irgendwie von ihm, macht er das selbst?
Nee.
Er kriegt irgendwie so ein Mittel.
Genau, Pierce Brosnan wird ja freigestellt.
Ja,
dann ist er im Keller, seine Frau verlässt ihn, weil er nur an seiner Forschung zugange ist. Und dann sagt er sich, was mache ich denn jetzt? Ist er unten am Trinken und am Schmöken wie ein Weltmeister. Und dann sieht er aus dem Fenster, wie der etwas einfacher gestrickte Rasenmähermann sein Rasen mäht. Und dann kommt ihm die Idee, ich versuche das mal mit ihm.
Genau, und zwar sagt er sich, mal sehen, ob ich den zu einer Intelligenzbestie züchten kann.
Spoiler, er kann.
Er kann, tatsächlich. Und zwar zu einer solchen Intelligenzbestie, dass sie nicht nur hyperintelligent wird, sondern auch noch über andere Fähigkeiten verfügt. Wie zum Beispiel auch telekinetische Fähigkeiten.
Es ist mal wieder die Telekinese.
Da haben wir sie mal wieder.
Ja, genau. Nicht von King selber in die Geschichte.
Witzigerweise,
genau. Aber die anderen haben gesagt, Leute, es muss sein.
Ja, hallo, hier steht Stephen King über den Titel, dann müssen wir auch was Telekinetisches drin haben oder so. Vielleicht haben die so gedacht, keine Ahnung. Genau,
Hat ganz humorvolle Szenen tatsächlich, ne? Dann hat er in seinem Keller, hat er diese VR-Brillen und dann so schwebende Sessel, wo sie dann so...
Das ist übrigens ganz cool.
So eine Flugsimulation machen.
Ja, diese schwebenden Sessel, sowas hätte ich ja auch gerne.
Ja.
Da muss man sich so vorstellen, wie so ein Massagesessel ohne Sockel drunter.
Genau.
Und, der bewegt sich halt die ganze Zeit und mal nach links, mal nach rechts, mal nach oben, nach unten, mal nur die Füße hoch, dann nur das Kopfende hoch. Sieht eigentlich ganz cool aus, eigentlich ganz witzig so. Und ich kann mir das so vorstellen, so halbe Stunde da drauf, weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist. ohne Brille übrigens, ohne irgendwas Virtual Reality-mäßiges dann noch zu machen. Aber irgendwie finde ich die Dinger ganz geckig.
Und was ich auch beeindruckend finde, ich meine, der Film ist schon, von wann ist der? Auch Anfang der 90er, ne?
93 in die Kinos gekommen.
Guck mal, und dass die da schon diese VR-Thematik...
92, Entschuldigung, 92.
Ja. Ja, genau, 200. Und dass sie da auf jeden Fall schon diese VR-Thematik hatten, das fand ich recht fortschrittlich.
Ja, fortschrittlich ist die Thematik. Jetzt kommen wir zur bildlichen Umsetzung. Und deswegen, der Film ist halt nicht gut gealtert. Ist aber auch kein Wunder. Also wir haben jetzt 31 Jahre, ist das ganze Ding her. Und da haben sie das halt so gemacht, wie damals der technische Standard war für Virtual Reality. Das heißt, die Welten, die einem dann auf einer riesen Leinwand ja im Kino gezeigt wurden, sind doch sehr weit von Realität entfernt. Also Virtual Reality, Virtual ja, Reality weniger. Auch die Menschen, die dann darin zu sehen sind, sind sehr entfremdet. Also würde ich nur noch schematisch Mensch zu nennen. Es ist, das ist, glaube ich, das aus heutiger Sicht, was man so ein bisschen bedauert bei dem Film. Mhm. Weil die gesamte Story und so ist eigentlich ziemlich cool, auch nachher hin zum Ende noch. Ne? Also
man muss sich nur ein bisschen frei machen davon, dass man halt jetzt den Plot aus der Kurzgeschichte erwartet. Genau. Und wenn man das geschafft hat, ist er wirklich fesselnd.
Genau, genau. Und da hatte ich mich aber auch vorher so ein bisschen schon mal informiert. Ich bin ja schon in einem Alter, ich hätte ihn ja damals im Kino sehen können, hat mich aber nicht interessiert von der Story her. Da habe ich auch schon gehört, ja, mit Virtual Reality und so. Ich hatte nichts mit den Computern am Hut zu der Zeit, wirklich überhaupt nichts. Und habe dann gesagt, ja, nein, nee, können andere gucken, muss ich nicht. Und habe den dann auch Video nicht geguckt und auch aus dem Fernsehen lief, habe ich nicht geguckt. Und jetzt habe ich also das erste Mal jetzt mit Clemens zusammen halt gesehen. Und muss sagen, doch, also funktioniert schön, eine schöne Story, gute Schauspieler, aber wie gesagt, er ist halt von der Zeit überholt worden. Und hat aber ein wunderschönes Ende.
Wie war denn das Ende? Das war Final Showdown
er verliert sich, der Jeff Fay, der Rasenmäher, verliert sich in der Virtual Reality und hat da soll der Pierce Brosnan will, glaube ich, auch alles zerstören, was damit zu tun hat.
Genau, bringt Sprengsätze an.
Genau, bringt Sprengsätze in so einem Labor, genau. Und da gibt es auch den Final Showdown eigentlich zwischen ihm. Er schafft es dann noch, so ein Mädel, was ist sogar seine Frau, die dann noch auftaucht? Irgendeine Frau, ich glaube, die Nachbarfrau da irgendwie. Ja. Die rettet er dann noch mit und so. Und die schaffen es jedenfalls, da irgendwie rauszukommen. Es geht ganz viel in die Luft und so. Und man denkt, jetzt ist Finale, jetzt ist durch. Und dann klingelt plötzlich irgendwann ein Telefon.
Ach, die Sache, genau.
Und auf der ganzen Welt klingeln plötzlich die Telefone. Und kann sich so richtig, ich weiß gar nicht, hört man noch so ein diabolisches Lachen, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau.
Nee, ich glaube nicht. Fall,
man weiß jetzt, das ist der Rasenmähermann, der macht ja, das halt.
Genau, weil er hat es im irgendwann zur Hälfte des Films, wurde das mal gesagt, nach dem Motto, hier, ich bin jetzt so klug geworden, ich kann, wenn ich möchte, auf der ganzen Welt die Telefone klingeln lassen.
Ich bin Gott.
Ich bin Gott, genau.
Im Prinzip, ich bin Gott jetzt. So. Und das erreicht er tatsächlich am Ende. Und das ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist ein guter Cliffhanger gewesen.
Wunderbar. Zum Teil 2, man freut sich richtig auf... Nee, tut man nicht.
Nee, tut man nicht. Ja, das waren unsere 5 Filme jetzt. Unterm Strich hätten wir uns auch sparen können, oder? Wenn man ganz ehrlich ist.
Nee, vor dem Hintergrund, dass wir diesen Podcast machen, nicht.
Ja, okay, du hast recht. Ja,
klar, wenn es nur ums Delektieren geht, gebe ich dir absolut recht. Und dann sagst du, oh, schönen, entspannten Filmabend, so, was weiß ich. Dann, wenn man sowas haben möchte, dann sollte man sich andere Filme raussuchen.
Absolut.
Für uns als Stephen King-Interessierte war es natürlich schon spannend zu sehen, was wird aus einer 20-Seiten-Geschichte, wenn wir eine 15-Seiten-Geschichte gemacht, filmisch. Woran ist zum Beispiel dann King selbst gescheitert als Regisseur? Was sind so die Hürden bei bestimmten Geschichten? Und bei einigen Geschichten ist es ja auch so, zum Beispiel Kinder des Zorns, da kann man sich ja richtig vorstellen, da kann man wirklich auch eine abendfüllende Geschichte draus basteln.
Absolut.
Das funktioniert ja, das merkte man.
Und dass es auch richtig, richtig gut geht, wissen wir ja auch, durch die Verurteilten, durch The Green Mile, also es gibt ja
das
wirklich... Das
kriegen wir
alles noch und da gibt es ja wirklich Kracher, die ja einfach großartig sind.
Absolut, natürlich, genau. Also das war jetzt nochmal so ein... Das war unsere Sondersendung.
Genau, das war unser Spezial quasi.
Und das Special, genau, zu den reinen Verfilmungen von Nachtschicht, was wir euch noch ans Herz legen können, den Titel Nachtschicht selbst, also den Film dazu, den gibt es und den könnt ihr tatsächlich direkt bei YouTube gucken. Mhm. Habe ich gerade vorhin nochmal gesehen, der wird da irgendwie gestreamt, nennt man das bei YouTube auch, streamen?
Mit Sicherheit, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt gerade so irgendwie so einen illegalen Stream bewerben, ob wir jetzt... Oh, der ist so alt und ich glaube, das ist
der. Der ist schon 2 Jahre alt, also da ist er irgendwann mal hochgeladen worden. Mhm. Hat insgesamt 4000 oder 2000.
Ja, ist eingeschlagen
wie eine Bombe. Ja, total. 2000 Leute haben ihn sich angeguckt.
Auf jeden Fall haben sie ihn angeklickt.
Genau, und auch qualitativ, wobei ich habe mir das nur auf dem Handy kurz vorhin reingezogen, wie denn die Qualität ist, sah auf dem Handy ganz gut aus. Also kauft euch ein kleineres Handy und dann habt ihr eine ganz tolle Bildauflösung für diesen Film. Ja.
So. Genau. Und, ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch so ein bisschen unsere Zielreihenfolge. Manchmal erwähnen wir in unserem Podcast, in welche Folge das jetzt ist. Und da wir ja jetzt schon zum Beispiel Dead Zone, Cujo und so aufgenommen haben, aber die werden...
Nee, dazu Staffel 1 hier, was wir jetzt
hier. Genau, haben. Aber es ist ja quasi unsere 7. Folge, glaube ich.
Es ist die 6,5.
Die 6,5, genau, dann funktioniert es wieder.
Dann funktioniert es wieder. Ist die 6,5. Genau, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. 6b oder so.
Ja, 6a. Genau.
6a, ich glaube, bei Hausnummern heißt es immer 6 und dann gibt es da noch 6a. Und genau. Wenn wir so bei Folge 6a, da sind wir jetzt gerade. Ja, was wir uns witzigerweise jetzt gar nicht überlegt haben, was kann denn unsere Quizfrage sein? Denn wir haben ja einen Gewinn.
Stimmt. Nein, und ja, wir haben einen super Gewinn.
Wir
haben einen
ganz tollen Gewinn, den sagen wir aber jetzt noch nicht. Wir überlegen uns jetzt nämlich live hier vor Ort, was könnte denn die Quizfrage sein? Hast du schon eine Idee dazu?
Das ist natürlich jetzt Freestyle. Hatten wir nicht während des Guckens da nochmal
eine Idee gehabt? Bestimmt, hatten wir da schon mal eine Idee gehabt. Ich lasse mich gerade mal eben so ein bisschen
von
Wikipedia beeinflussen hier, was man denn da als Quizfrage haben kann.
Ich glaube tatsächlich.
Denn die meisten Infos haben wir ja schon... geliefert.
Ja.
Nachtschicht. Thriller-Reihe mit schwarzem Humor. Nee, das ist es nicht. Stephen King. Ja, da sind wir doch. Mhm. Buch von Stephen King. Und die Verfilmung. Da sind wir doch eigentlich dran interessiert. Zack. Ja.
Na, was haben wir denn? Was haben wir denn?
Wir haben. Ja. Es wäre eigentlich ganz interessant, wir haben heute über diverse Filme gesprochen, die halt auf Geschichten aus Nachtschicht basieren. Dabei ist auch eine Geschichte, die spielt nur in einem Haus, handelt von jemandem, der sich zur Wehr setzen muss gegen... ganz viele kleine die Leutchen, die ihn beschießen. Ich sage jetzt erstmal nicht, wie diese Geschichte heißt, die in Nachtschicht drin auftaucht. Ich möchte von euch dazu Folgendes wissen. In welchem Jahr gab es dann eine Verfilmung dieser kleinen Geschichte und unter welchem Titel lief diese Verfilmung? Das könnt ihr sicherlich herausfinden. Schreibt auch diese Antwort wieder in die Kommentare und meldet euch dann eben bei uns darüber. Und dann gibt es was, Clemen?
Ich bin jetzt in einem Grubel, ich habe mich gerade wie im Unterricht gefühlt. Ich habe eine DVD. Welche DVD habe ich denn gekauft? Der Wäschemangler.
Natürlich.
Der Wäschemangler. Leute, es gibt ein Original DVD von der Wäschemangler. Von uns für euch. Ja, unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort, schreibt uns bei YouTube, bei Instagram, wo auch immer, schickt uns eine E-Mail und dann kriegt ihr die DVD zugeschickt.
Genau, also nicht jeder natürlich von euch, sondern wir losen dann aus, wir sammeln dann immer erstmal die Antworten. Wenn diese Sendung veröffentlicht wurde, habt ihr so, sagen wir mal, 2 Wochen Zeit.
Genau.
Wer da Lust hat darauf, den Wäschemangler, den wir ja hier in den höchsten Tönen gelobt haben, den sich auch nochmal einzuverleiben, hey, eine echte DVD, sowas gibt's noch.
Wer kann das schon von sich behaupten?
Genau, wer hat überhaupt irgendwo eine DVD stehen? So?
Das war bei uns übrigens...
Von uns dann eine gratis, ist das irre?
Das war bei uns übrigens auch das Problem, wir wollten den Wäschemangler unbedingt sehen, habe ich gesagt, Thies, der ist nirgends zum Stream, aber ich habe die DVD bestellt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe gar keinen Spieler mehr.
Ja, das
mein Laptop hat kein Laufwerk mehr und dann musste ich mir hier improvisieren.
Richtig, ja. Genau. Also ich hoffe, dieses Problem werdet ihr dann nicht haben da draußen. Oder ihr, also die ganz Optimistischen, die kaufen sich gerade jetzt schon mal einen DVD-Player, auch wenn sie die Antwort noch gar nicht wissen, weil sie denken, demnächst habe ich ja den Mangler, The Mangler hier in Händen.
Als die Siegessicherin.
So, genau. Ja, das war also unser Special.
Das war unser Special.
Reines Film-Special heute mal, genau.
Und den schieben wir zwischen Nachtschicht, der Kurzgeschichtensammlung und Dead Zone, das Attentat.
Richtig.
Und genau, das heißt, in einer Woche kommt der Zug und das Attentat und dann hört ihr uns wieder im 2-Wochen-Rhythmus.
Dann wieder in 2 Wochen. Also dann die Folge nach der Zone ist dann also in 3 Wochen von jetzt an gesehen.
Genau, richtig.
Es sei denn, ihr hört diese Sendung später.
Und jetzt wird's wild. Ja, alles klar.
Okay. Tschüss da draußen.
Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.